Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, und bevor ich jetzt versuche, den vermutlich einzigen Segelportal-Chefredakteur Deutschlands mit einer T-Online-Mailadresse zum Gespräch zu holen, noch kurz was in eigener Sache. In der letzten Folge habe ich totalen Quatsch erzählt, und zwar, dass nach meiner Recherche der Kiel einer First 45 um die 9 Tonnen wiegt. Der wiegt genau die Hälfte oder noch ein bisschen drunter. Ich habe nämlich Pfund mit Kilo verwechselt. Entschuldigt diesen Fehler, der war natürlich irgendwie blöd, aber er beweist im Internet, nicht alles, was im Internet läuft und steht und gesprochen wird, stimmt. Und außerdem sind wir dankbar Segelreporter-Lesern wie diesem oder Podcast-Hörern wie demjenigen, der mich darauf hingewiesen hat. Vielen Dank für den Hinweis. Dann kann man das immer wieder gerade stellen. Wenn ihr weiter keine Fehler von mir verpassen wollt, dann macht ihr vielleicht einfach ein Abo. Dann kriegt ihr immer alle Fehler von mir mit. Und jetzt gucke ich mal, ich habe ihn schon lachen hören. Carsten Kemmling, du bist du, ne?
Jo, da bin ich. Und stell dir vor, ich habe zwar immer noch eine T-Online-Adresse, aber seit dieser Woche auch wieder Segelreporter-E-Mail-Adressen, beziehungsweise seit heute, weil tatsächlich wir auch Verzug melden können und in dieser Woche umgezogen sind vom Ebner-Server auf ja unseren, ich weiß gar nicht, wo das steht, auf jeden Fall wird das in Kiel gemanagt, hier unsere Seite von Vectorrausch. Ja, und die sind wieder dabei. Es ist wunderschöne Zusammenarbeit hier mit Tobias. Hat auch gut geklappt. Ich glaube, Dienstag ist der Umzug erfolgt. Einmal waren wir mal kurz offline. Und ist zumindest der erste Schritt. Und auch damit verbunden, wie gesagt, die Online-Adresse ist jetzt wieder privat. Und jetzt gibt es eine Redaktion, @Segelreporter.
Gut, dann schreibe ich dir mal jetzt dahin. Weil bei dieser T-Online-Adresse denke ich mal, ich mache es Punktgröße 20, dass du es noch lesen kannst.
Sehr schön.
So. Wenn wir bei Alter sind, 11 Jahre Bundesliga und diesmal das erste Mal unter dich, ne?
Ja, war wirklich ganz komisch. So, Freitag war ja der erste Bundesliga-Spieltag und ich bin nicht dabei. Das heißt, unser WVH, also Bremen, ist nicht dabei. Aber ich habe ja den größten Teil eigentlich noch länger für einen NRV am Anfang gesegelt. Also ja, ist ausgelaufen letztes Jahr und das war jetzt alles schon so klar. Mein Gott, wir waren mit Abstand das älteste Team und war zwar alles ganz nett, so auf Männerturn-Niveau am Ende, aber naja, im Endeffekt macht das dann auch nicht mehr so viel Spaß, wenn man nicht übt, das nicht so richtig ernst nimmt und nur mal so halb gehangen, das kann ich sowieso nicht. Aber ich habe gesehen, also wie gesagt, war in Berlin Bundesliga Spieltag, viele neue Gesichter, auch Mühlenberger Seelclub hat wohl gewonnen, die erste Liga, also auch in Hamburg, und wo ja sonst immer Maggi Simon von der inzwischen bei North Sales arbeitet, die für die Siege sorgt, aber da ist auch ein neues, junges Team irgendwie dabei, ein junger Steuermann, der gewonnen hat, und sonst, ja, ich muss sagen, viele Namen kannte ich nicht mehr so, und das, was ein gutes Zeichen ist.
Wie oft warst du eigentlich deutscher Meister?
Dreimal waren wir, ja. Ja, dreimal mit dem NRV und mit Bremen waren wir zweimal Vize. Also war auch und auch Champions League irgendwie, waren wir auch mal, weiß ich nicht, Vierter, Fünfter, Sechster, sowas. Also hat schon einen großen Teil meines Segellebens so eingenommen, die letzten 11 Jahre. Zumindest in jedem Wochenende habe ich die Tracker irgendwie geguckt und geguckt, was man falsch gemacht hat. Irgendwie. Naja.
Ich hatte schon Angst, dass du nicht bei der Bundesliga bist, weil du nach Russland segelst. Du weißt, worauf ich anspreche, ne?
Ja, definitiv. Ich hatte schon vor, eine neue Rubrik einzuführen, irgendwie Themen, die es nicht auf Segelreporter geschafft haben. Und da bin ich wirklich über was gestolpert. Da wusste ich, da blieb mir erstmal der Mund so ein bisschen offen stehen. Ich lese mal kurz vor. Reichsbürger wollte nach Moskau segeln und Karl Lauterbach entführen. Also Karl Lauterbach, Stichwort, Segeln, Moskau.
Da würde ich lange drüber nachdenken, wie man da eine Geschichte draus baut.
Ja, stimmt. Aber das ging ruhig, das ging rum, hast du es nicht auch mitgekriegt? Das war irgendwie in vielen, ich glaube, das ging über dpa irgendwie rum, oder?
Nee, gar nicht.
Neue Reichsbürger, sie wollten Karl Lauterbach entführen und zu Kreml-Chef Putin segeln. Also Also die Geschichte war tatsächlich, dass sie da einen irgendwie geschnappt haben und der hatte ja irgendwelche Umsturzpläne, bla bla, Reichsbürger hin oder her, aber der wollte eben segeln und zwar wo auch immer der, auf jeden Fall wollte er zum Kreml segeln, ich wüsste nicht, dass es geht, aber auf jeden Fall hat er mit der Yacht wollte er nach Russland, so habe ich mir das vorgestellt.
Kann man, warte mal, ich kann mal gerade bei Navionics Nix, Web-App, kann man eine automatische Route, von wo wollten die denn Lauterbach eigentlich entführen?
Ja, das ist nochmal die Frage, ja. Und wollten die den wirklich auf dem Boot mitnehmen? Weil da, ich glaube, da sind auch teilweise einige Medien, haben da verschiedene Sachen zusammengemixt. Auf jeden Fall wollte der hier losseelen, der besagte 66-jährige Reichsbürger und wollte zu Putin segeln und da die Verschwörung starten. Und diese Lauterbach-Geschichte, ja, die haben sie da, glaube ich, dazu gemixt, weil die, ob er das selber auch war, der den guten Karl da entführen wollte und ob er den wirklich, hier steht ja die wollten an einer geplanten Segelschifffahrt.
Also ich gucke gerade, Navionics rattert gerade. Ich habe mal als Ausgangspunkt, fand ich passend, den Müggelsee genommen.
Ne? Ja, es stimmt.
Weil Lauterbach ist in Berlin und dann ja. Müggelsee ist ja. relativ weit östlich, von daher bist du ja schnell in Moskau. Aber Navionics, jetzt kommt die erste Meldung, nicht in gefährlichen Gewässern verwenden. Und es rattert immer noch, ich befürchte, den Kreml konnte ich allerdings nicht einblenden, weil die Karten nicht... die Zoom-Stufe nicht erlauben. Ist so wie Russland ist so wie in Dänemark.
Aber vielleicht fährt er auch einfach nach Petersburg. Ich meine, da war ich ja dann auch schon segeln, da kann man gut segeln. Und dann segelt er quasi erst nach Petersburg und dann mit dem Zug.
Und dann mit Glogau, Yachttransporte.
Ja, er muss das Schiff ja nicht da mitnehmen. Vielleicht nimmt er auch einfach irgendeinen Panzer oder so. Aber da gibt es ja auch eine ganze Menge wahrscheinlich.
Und Lauterbach wollte er denn da lebend hinbringen? Weil da musste, oder Hand gegen Kurier ja. oder wie ist sowas?
Ja, da ist dann schwer, die Nachrichtentiefe, die lässt dann doch zu wünschen übrig, weshalb ich mich, glaube ich, auch gegen dieses Thema entschieden habe. Aber Stichwort Segeln, Entführen, Führung ist mir schon ins Auge gefallen.
Ja, es gibt schon verrückte Menschen da draußen. Ne? Also Navionics bricht gerade ab.
Bricht ab.
Ja, also es wären jetzt Luftlinie auch schon 1000, also so, weiß ich nicht, 900 Seemeilen. Da brauchst du ja auch ein bisschen. Gut, was klug ist an dem Plan ist, wir haben ja vorher Windrichtung West. Das heißt, er fährt immer vorm Wind.
Definitiv, ja.
Und er fährt Polen, Belarus. Und wenn du da durch bist, bist du ja fast schon in Moskau. Jetzt ist die andere Frage, wo legt man an am Kreml? Also da fand ich schon besser, wie hieß der nochmal, Matthias Rust, der mit seiner Cessna da auf dem Roten Platz gelandet ist.
Wir sind ja ehrlich gesagt auch schon mit da mal Matchrace, wir haben eine Matchrace-Europameisterschaft da gesegelt und zwar in Moskau und da ist, ich wüsste jetzt gar nicht wo, da gibt es durchaus jede Menge Wasser, ob das sind ja alles, das war jetzt kein fließendes Gewässer und da wird ja auch viel gesegelt, aber ob der jetzt wirklich Zugang irgendwie, muss ja Zugang zur Ostsee sein, ne?
Aber was willst du denn mit Lauterbach in Russland? Also kifft Putin? Das wäre eine Erklärung.
Bestimmt. Ich glaube, der nimmt härtere Drogen.
So, weißt du, was aber das Schlimmste an dieser Geschichte ist? Ich finde überhaupt keine Überleitung zum nächsten Thema. Und weißt du, was wir deshalb machen?
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Hast Bist du denn trotzdem gesegelt, so Frustsegeln, oder was hast du am Wochenende gemacht?
Bin natürlich nicht Frustsegeln, sondern ein neues Kapitel. Das war natürlich die größte Angst von mir, jetzt auch gerade mit Segelreporter, neue Duties, viel Arbeit, dass ich nicht mal aufs Wasser komme. Aber ich habe mich ja inzwischen da auch letztes Jahr schon so ein bisschen umorientiert. Ich habe tatsächlich unsere J70 verkauft, habe ich glaube ich schon mal drüber von erzählt, die ich ja immer noch so WM-mäßig und die größeren Sachen durchaus mitgefahren bin. Letztes Jahr Deutsche Meisterschaft auch noch in Kiel, was echt ein Highlight war. Und die ist an den Bodensee verkauft. Naja, und ich habe mir einen Contender zugelegt. Tatsächlich.
So ein kleines Ding, ne?
Ein Einmann-Trapezboot, immerhin größer. Ich glaube, wie groß ist der eigentlich, klar. Aber größer als ein Laser auf jeden Fall. Aber eben so mit Trapez. Und haben sich auch schon Leute, oder sag ich mal, Leute, die es gut mit mir meinen, an den Kopf gefasst. Sag mal, das willst du noch machen, da im Trapez rum zu springen. Und aber ich habe das letztes Jahr, das war wirklich ganz, ganz cool, hier von Schappi Habrecht so ein Leihboot bekommen, wo ich immer mal reinschnuppern konnte. Das hat er ganz geschickt gemacht, irgendwie mich so quasi so ein bisschen angeteasert. Ich weiß auch gar nicht, ob der Call dann rumging an die Kollegen, ein bisschen sich zurückhalten, wenn der Kemling auf der Bahn ist, damit er nicht so frustriert ist oder so.
Wie kommt man jetzt vom Contender-Segeln zum America's Cup? Das musst du mir erklären.
Schnelle Boote. Ist doch so ähnlich. Ja, es ist ja quasi, ne?
Ja, eigentlich ja, ne?
Ja. Ja, nee, ist nicht. Natürlich ist ein Contender ja eigentlich ist es ja uralt Design, und wenn man jetzt up to date wäre, müsste man eigentlich foilen. Aber tatsächlich sind gerade diese alten Klassen, auch so Okayol ist so eine Sache, oder auch bei den Laser Masters, da sind plötzlich irgendwie 150 Boote. Schon jetzt bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr, da bin ich zumindest die Pre-World sogar in Kerteminde gesegelt, da waren auch 120 Boote, glaube ich. Also diese alten Boote, seine alten Designs in Anführungsstrichen, die jetzt auch mit Kohlefasermast segeln, die sind, ich will nicht sagen im Kommen, aber haben schon Zulauf, doch einige Sachen, das sind wahrscheinlich wir Babyboomer, die sich noch nicht auf einen Foiler wagen, aber eigentlich müsste man natürlich, wenn man jetzt jung und sportlich und heiß ist, müsste man sich auf so einen Foiler setzen, die sich aber noch nicht so richtig in der Breite hier auch durchgesetzt haben. Ich sehe immer mehr von diesem Wasp. Naja, und im America's Cupper, was habe ich heute geschrieben, irgendwie so ein Budget von den Briten wird so um die 200 Millionen so betragen in dem Bereich. Das reicht jetzt noch nicht. Vielleicht, mehr weiß ich, hast du kurz zu da, soll man zusammenlegen? Oder?
Ich habe gerade ganz schlechte Verbindung. Ich höre gar nichts mehr. Also den letzten Satz habe ich gehört. Da ist Kohle im Spiel, aber es ist spannend, was da passiert, finde ich. Also wenn ich so immer diese Bilder sehe von den neuen, nennt man das Boote? Ja, ne?
Ja,
sind ja Boote. Wenn man das sieht, denkt man so, also das hätte ich mir selbst nicht vorgestellt, als ich damals Star Wars geguckt habe, finde ich, von der Optik. Schon krass.
Kannst du dich erinnern, früher war noch Robert Dass, ist so ein Zeichner. Also als ich anfing so mit Segeljournalismus, dann gab es von dem Bilderstrecken von fliegenden Booten, so Utopien, so, ne? Kannst du dich an diesen Strich, kann ich mich noch erinnern?
Ja, irgendwas kenne ich da.
Die Boote sehen jetzt genauso aus wie von damals, ne? Also völlig irre. Aber ja, genau, Boote ist die gute Frage. Was kann man das noch Boote nennen, irgendwie?
Ja, die Diskussion gibt es ja immer, das hat dann nichts mit Segeln zu tun. Ich finde so, ja doch, die haben Masten, Segel und die werden durch Wind angetrieben. Ja, geht hier einfach los, ne? America's Cup wird jetzt heiße Phase, ne?
Ja, im Sommer jetzt Barcelona geht's los und jetzt sind die Teams tatsächlich auch verpflichtet, das haben sie also so vorgeschrieben, wann diese neuen Designs der neuen Generation, die sagen jetzt sogar dritte Generation, weil beim letzten Cup durfte man zwei Boote bauen, diesmal darf man nur ein Boot bauen, also es ist im Grunde dritte Generation. Und wann die Karten aufgedeckt werden müssen. Und das ist jetzt wirklich ein ganz witziges Spiel. Ich glaube, vier Teams von sechsten haben jetzt ihre Designs gezeigt. Und jetzt ist immer so das Spiel so, was habe ich heute noch geschrieben, Überschrift, finde den Fehler. Also finde ich, man liegt immer so nebeneinander und sieht dann, oh, da ist ein bisschen andere Ecke noch drin. Ja, bei Luna Rossa da und da ist irgendwie, da fehlt was. Heute bei, hab ich eben eben noch geschrieben, bei den Briten ist, die haben ja so einen ganz langen Skeck eigentlich bis zum Ruder gezogen, die neuen Designs, auch eher um für die Aerodynamik, aber bei den Briten fehlt dieses Ding, die haben das Ruder einfach hinten ans Heck geflanscht. Also ist das jetzt schnell oder ist es langsam, ne? Also weiß man so nicht, und dann siehst du dieses, ja, wie gefällt dir denn dieser Silver Surfer da von Luna Rossa, der hat ja auch viel.
Also ist bei mir optisch auf Platz 1, absolut. Weil das ist so völlig, völlig aus der optischen Welt, die man kennt, finde ich.
Das ist schon geil, ne?
Also das Ding sieht aus, als ob es das nicht geben würde. Das finde ich total krass. Und dann auch noch geil auf den gelben Volz noch Pirelli. Das ist, finde ich, ja, auch total cool.
Passt schon so. Ich habe nur mal gedacht, ich habe mir nämlich alte Bilder rausgesucht, um die Story irgendwie zu bebildern. Und ich musste noch dran denken, weil die haben, also Silber zieht sich so ein bisschen durch diese vielen Luna Rossa-Kampagnen, so krass jetzt wie diesmal nicht, aber ich weiß nur noch, dass sie auf den ersten Riesenkatamaran, da wo ja auch der, wo es nachher da zum Cup vor San Francisco oder dieses 9-8 von Oracle gegen Neuseeland da irgendwie gekommen ist. Und da hat Luna Ross ja auch mitgemacht, und dann hatten die irgendwie in Silber, und dann waren die Crew ist aber ausgerüstet worden mit so silbernen Schwimmwesten. Also ich fand, das sah total scheiße aus. So. Aber wie so Marsmännchen und dann in. Aber ich finde, zu diesem, das finde ich ja, das zieht sich ja durch diese Yachtbranchen ja irgendwie durch. Also wenn jetzt auch dieses Silber, man kann sagen, das ist jetzt alles Marketing und sieht toll aus vielleicht, aber wenn das jetzt kacken langsam ist, dann ist es überhaupt nicht mehr cool irgendwie, oder?
Findest du das, nee, das stimmt. Nee, ja. Das stimmt. Das stimmt. Das ist dann so, man denkt ja so, wenn du so bei dem, wer sind das? Dieses Team New Zealand, die haben mal so ein komisches Grün.
Ja.
So irgendwie so ein Mintgrün.
Ja, genau.
Grün, dann Rot. Emirates und Toyota, da muss ich immer, ich habe jetzt nichts gegen Toyota sagen, aber da muss ich immer an den Prius denken, oder Prius, wie man nennt. Denke ich so, wenn die jetzt hinterherfahren, denkst du, ja gut, ist halt Toyota.
Ja, stimmt.
So, Toyota bei Rennen, ne? Also ja, jetzt, ja. Ja, aber klar, wenn du mit dem Ding, das ist so wie Fußballer, wenn die so eine ganz wilde Frisur haben und dann schlecht spielen, das ist auch total peinlich.
Natürlich. So, ich finde das tatsächlich so, wenn man das über die Zeit guckt, so zu den Bugformen, da wird ja auch immer viel drüber diskutiert, ne? Also ich weiß noch früher, ich habe so ein, ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast, aber ich habe ja tatsächlich als Kind so Revell-Boote gebastelt und sogar so ein, das Coolste fand ich mal, ich weiß gar nicht, ja, wie ich da drauf kam, also ich habe auf jeden Fall so ein Dreimaster, ich nenne den immer Kütti Shark, haben wir das, glaube ich, genannt. Ich glaube, ich kann es anders ausdrücken. Kütti Shark oder sowas.
Ja, genau.
Ja, das war jedenfalls, ich fand den nur geil, weil das der schnellste Clipper damals war. Der hat doch immer die Rekorde gebrochen da. Und das war, glaube ich, so in der Piratenfilm-Guckzeit, so mit Errol Flynn und sowas, wo so Dreimaster oder was weiß ich dann durch die Gegend fuhr. Und da fand ich, oh, das Ding ist bestimmt cool. Und der hat ja diese sogenannten Clipper-Bug, den ich total scharf und spannend fand, ne? Und das, ja, bis mein Bruder, ich glaube, der hat den irgendwann mal als beim zimmerinternen Handballspiel hat er den abgeräumt, immer mit so einem Ball. Naja, und das ist das ganze Ding irgendwie runtergesegelt. Wie auch immer, diesen Bug fand ich halt so spannend. Das zieht sich ja so durch, wie, dass man ja auch diese IOR-Yachten, ne? Hast ja auch so einen schrägen Bug und fandst das dann irgendwann schnell. Und dann ist plötzlich aber, gab es diesen IMS-Bugformen, also wo man sagt, einfach nur ein gerader Strich nach vorne, direkt ins Wasser, wo alle sagen, Mann, ist das hässlich. Und dann sind die Dinger aber, IMS ist ja dann die statt IOR eben die andere Handicap-Form, die modernere damals gewesen. Und hat sich ja in ORC ja so ein bisschen reingeschoben, so dass, aber diese Bugformen sind ja quasi erhalten geblieben. Und dann irgendwann fand man das jetzt auch erst hässlich, und dann waren die Boote die schnellsten, und dann findet man das auch cool, ne?
Ja, klar.
Oder diese Plattbuge jetzt auch, ne? Was haben wir noch drüber gelästert? Ja.
Ist Chaos, ja.
Ich glaube noch gesagt, irgendwie hässlich, und jetzt heißt es auch, genau, modern Scow. Und wenn du jetzt siehst, die ganzen Ja, diese Class 40 Dinger sowieso, die ja auch nicht abheben. Das kam dann bei den Imokas, ging das ja noch weiter. Aber die fliegen natürlich so ein bisschen, aber dadurch, dass die Class 40s eben nicht, also genau durchs Wasser knallen, ist das ja ein vorteilhafter Bug, auch ein schneller, der nichts mit der Regel zu tun hat. Also, und jetzt sieht man ja auch schon Fahrtenjachten mit dem Ding irgendwie, ne? Also so hässlich ist es jetzt auch gar nicht mehr. Oder findest du das fies, dick und rund? Also, ja.
Nee. Also, das wäre ja bescheuert. wenn ich fies, dick und rund nicht. was ich gedacht habe, ist lustigerweise so bei der Luna Rossa, die sieht wirklich aus wie eine Wal.
Ja.
Die sieht wirklich, also es hat wirklich so totale Walform. Mhm. Und da muss ich immer, wenn, wie hieß er, Peter Bruhn, der diese schönen Spickhuger und Marswin und Grinde, die hatte seine Boote immer den Walen nachempfunden, den Walform, ja wirklich. Und die Dinger auf der Ostsee, also die segeln wie eine Eins. Also die sind jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber die Da musst du halt nie reffen und fährst halt bei jeder Windstärke mit durch.
Ja.
Die sehen ja auch so ein bisschen wahrlich aus. Das ist halt was ganz was anderes, also die zu vergleichen. Aber ich habe so gedacht, so, ach komm, Peter Bruhn hätte seine Freude an dieser Luna Rossa von der Seite, weil er sagt, guck, da ist doch wieder so ein Wal. Guck mal, und jetzt hätte ich schon wieder eine total gute Überleitung.
Ja.
Aber wir lassen erst kurz, ich habe trotzdem eine gute Überleitung zu Helge, der jetzt kommt, weil eine Luna Rossa, eine Macke und dann lackieren und dazu sagt Helge was.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Wie kann ich rausfinden, ob der vorherige Lack ein Komponentenlack oder zwei Komponentenlack war? Das ist ja eine wichtige Frage, denn wenn ich mit zwei Komponenten Lack auf eine einkomponentigen Untergrund gehe, dann kann es dazu führen, dass der Untergrund von den Lösungsmitteln des Zweikomponentensystems angelöst wird und am Ende irgendwelche komischen Strukturen bis hin zum Abfallen der ganzen Lackierung irgendwie da sind. Es gibt relativ einfach ein einfaches Verfahren. Man nimmt sich ein Zweikomponentenlösemittel, also Polyurethanlösungsmittel, weil hier geht es ja um die Zweikomponentenlacke. Also zwei Komponenten Polyurethan-Lösungsmittel auf einen Wattebausch oder ein Abschminkpädchen oder was auch immer träufeln und dann oder damit tränken und das auf die Oberfläche und dann mit einer Plastikfolie abkleben. Nach 5 Minuten kann man das Ganze wieder entfernen und dann feststellen, ob der Lack weich geworden ist darunter. Wenn man das mit einem Fingernagel dann vorsichtig oder ganz einfach abkratzen kann, ist auf jeden Fall ein Einkomponentenlack, weil ein Zweikomponentenlack ließe sich da nicht von ablösen oder anlösen.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge. Jetzt waren wir bei Walen und bleiben auch bei Walen, weil es gibt viel zu erzählen über Wale. Ne? Erstmal waren sie in Kiel.
Ja.
Da waren Wale.
Stimmt.
Und in Flensburg. Und das finde ich auch krass. Also ich habe mal drüber gelesen von der Stiftung Deutsche Meeresschutzstiftung. weil man hat dann oft so Kommentare, ja, das ist diese ganze Umwelt und die ganzen Windparks und so, die sind alle irritiert und der Schiffsverkehr. Mhm. Nee, war eigentlich schon immer so, dass die in der Ostsee landen, ab und zu mal. Also der Grund ist einfach, die fahren oder schwimmen.
Walle
schwimmen, ne? Die schwimmen zum Sommer hin über nach Norden in ihre Fanggebiete. Und zufällig schwimmen jetzt auch die ganzen Heringe. Wenn du jetzt an der Schlei stehst, da sind 500.000 Angler, die holen die Heringe da in Massen raus. Und die Heringe biegen oben auch ab und dann sagt der Wal, oh super, da hole ich mir noch ein paar Heringe und schwimmt hinterher. Und so, dann biegen die einfach falsch ab. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele, also seit, weiß ich nicht, die haben zurück aufgelistet bis 2000. Praktisch jedes Jahr sind Wale, und zwar nicht nur Buckelwale, sondern sogar Pottwal. Und manchmal tauchen sie auf, man sieht sie nie wieder, manchmal sind sie leider auch, weil das ist halt nicht so ein tolles Revier für die hier, werden sie leider irgendwann tot gefunden. Ich habe nur gedacht, als ich dieses Video sah, ich glaube, das war in Kiel oder in Flensburg, wo jemand wohl offenbar aus dem Cockpit seiner Yacht diesen Wal gefilmt hat.
Ja, beides, glaube ich, ne? Mhm.
Ja, genau.
Flensburg und Kiel.
Da habe ich so mit meinem 4-jährigen Sohn gedacht, so, boah, da würde ich mir jetzt echt überlegen, ob ich den im Hafentag so ins Dinghy setze und sage, du kannst ein bisschen paddeln gehen hier im Hafen. Weil was machst du dann? Weißt du, dann ist dein Sohn, Papa da hinten, und dann zwischen dir und dem Sohn auf einmal kommt da so ein Vieh raus.
Ja, ich fand ja auch diese Szene, genau, das war in Glücksburg im Flensburger, im Hafen da, in der Förde. Genau,
Glücksburg war es, ja.
Und da waren wir noch, da waren wir ja ständig irgendwie, ne? Und dann denkst du, dann siehst du genau die Stege da, also wenn einem das so bekannt ist, und dann sitzen ja, das war ja, glaube ich, eher so die Abteilung da vom DHH und machen da irgendwelche Segelschulgeschichten, und dann hast du da so, kommt da so ein Blas raus, wo du denkst, hä? Also es muss bestimmt schon ein cooles Erlebnis sein. Ich weiß gar nicht, ob, ja, hätte man da Angst vor? Ja, mit Kind vielleicht schon. Irgendwie würde ich ja denken, die tun einem nichts. Und
nö, klar. Jetzt auf dem Boot, wenn ich auf dem Boot wäre, hätte ich, glaube ich, keine Angst. Also doch, man denkt natürlich, so ramm das jetzt nicht. Aber wenn jetzt, das hat man ja zufällig, weißt du, gibst den Kindern das Beiboot und sagst, fahr doch ein bisschen rum im Hafen,
ja,
dann kriegst du, glaube ich, schon Angst. Und wenn du, weiß ich nicht, also da mache ich das immer nie, aber hier habe ich das oft gemacht, das Boot hier noch lag, dass man da Badeleiter runter im Hafen schwimmen gegangen ist. Die fressen dich ja nicht auf, wenn du nicht gerade irgendwie aussiehst wie ein Hering.
Die fressen sind doch.
Doch, also ich habe gehört, dass die den Hering hinterherfahren.
Ja,
also
doch verschwimmen. Auch, ne? Aber Menschen.
Menschen nicht.
Ja.
Nee.
Menschen. Besonders wenn du nicht aussiehst wie ein Hering, das stimmt ja schon, ja. Siehst du aus wie ein Hering?
Ja, aber trotzdem. Ich sag mal so, der Wohlfühlfaktor würde sinken im Wasser, wenn neben dir auf einmal so ein Wal schwimmt.
Ja, natürlich, stimmt schon. Ja, ich finde tatsächlich, was mir im Kopf steht, oder jetzt sehe ich es, das gerade vor meinem geistigen Auge, es gibt doch ein so ein sensationelles Bild, ist auch 10 Jahre länger noch hier vor Kapstadt, war das, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Buckelwal, der aus dem Wasser springt.
Ja.
Ne? Und dann aber zufällig auf einer Segeljacht landet. Ja. Ich habe erst gedacht, das ist fake, oder alle sagten natürlich erst, oh, das ist Photoshop, bla bla, aber das ist passiert. Ne? Und gibt es ja Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie oft sowas passieren kann, oder aber naja.
Obwohl, ich habe immer früher auf meinen Segeltouren mit meinem Kumpel, haben wir immer, wenn irgendwas passiert ist, so gesagt, so, ja gut, wenn man jetzt irgendwie, das ist jetzt sehr makaber, vielleicht schneide ich es auch raus, vielleicht auch nicht. Wir haben ja gesagt, so, ja, ach komm, das wäre, wenn man so, weißt du, woran ist eigentlich Stefan gestorben damals? Da ist das irgendwie, also fände ich jetzt aus heutiger Sicht besser, wenn man sagen würde, du, der war in Schilksee, wollte da sein Boot sauber machen und dann hat den Wal gefressen. Das ist doch viel spektakulärer, der Abgang, als ob du sagst, so, weißt du, der ist irgendwie, keine Ahnung, beim Pinkeln umgefallen oder sowas. Also von daher.
Da können wir mal eine Sonderfolge draus machen, spektakuläre Abgänge, wie man sich seinen Abgang am
besten. Berühmte letzte Sätze. Guck mal, ist das eigentlich ein Wal? ganz so lustig finde ich das nicht, wenn wir bei Walen sind, jetzt die Orcas greifen wieder an, ne?
stimmt. Ja, ja, das haben wir. Wir hatten noch drüber gewitzelt. Irgendwann muss es doch mal wieder irgendwie Orken. Soweit sein. Bzw. andere Orken. Ist das die Mehrzahl von Orke?
Die Orken. Ja, es hat georkt.
Die Orks. Komm, ja.
Genau.
Die Orks. Aber ja, und dann hatten wir ja tatsächlich vor einem Monat, oder wie lange ist das denn her, dass da tatsächlich der, wie gesagt, so ein Vendée Globe-Star, Quito de Pavant, gepostet hat, wie er mit einer Seenotfackel ein Orkard vertreibt. Das war allerdings noch weiter südlich, irgendwie bei Portugal. Und jetzt war die News im Grunde, dass die auch wieder in Spanien zurück sind. Das hat eine deutlich größere Reichweite gegeben. Ich glaube, dass mit der Fackel, erst dachte man, oh Gott, nicht so gut, wenn er sowas postet. Da kommen die ganzen Kollegen und stellen ihn als Wahlkiller hin. Aber der hat da ganz anders drauf reagiert. Und das ist sicherlich auch nicht sein Abwehrmechanismus gewesen, sondern hat, glaube ich, versucht, ob das funktioniert. Ich glaube, es hat nicht so richtig gut funktioniert. Jedenfalls bei ihm fehlt nachher jetzt zwei Ruder. Aber das ist jetzt bei dem neuerlichen Vorfall erneut so gewesen. Die Boot musste abgeschleppt werden, aber irgendwo das Besondere war eigentlich im nördlicheren Bereich, also an der was ist das, Nordwestspitze von Spanien. Und die glauben halt jetzt auch da die Wissenschaftler, dass die sich jetzt doch wieder runterwandern Richtung Gibraltar und haben eine klare Warnung da auch ausgesprochen.
Ich habe da gerade so einen großen, vor einer guten Woche einen großen Ratgeber geschrieben für Verhaltensempfehlungen, so ein Update. Und
was macht man denn jetzt so?
Ja, das ist halt. Wird halt nicht einfacher, muss man sagen. Also es war ja immer diese GTOA, diese Organisation, die hat ja immer letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon so Verhaltensregeln rausgebracht, so Motor aus, Segel runter, Hände vom Steuerrad und bloß nichts machen, verlieren die Lust. Jetzt kommt dazu, dass die spanische Regierung dann Ende letzten Jahres gesagt hat, fahr mal mit Maschine in flache Bereiche, wo ich mir denke, naja, also wie weit musst du weg sein? Also es dauert ja ein bisschen, bis du jetzt, wenn du da draußen irgendwie rumeierst. Und dann gibt es auch von der British Cruising Association gibt's Verhaltensempfehlungen. Und die sagen das, was für mich eigentlich, also die verweisen auf die GTOA, geben eigentlich eine Empfehlung raus, die ich am plausibelsten finde. Und zwar, guck, wo die sind und fahr da nicht lang oder verschieb deinen Turn. Und die GTOA hat so eine Risk Map rausgegeben. Das ist so eine interaktive Karte mit so einem Ampelsystem. Die waren jetzt noch, letzte Woche waren noch alle grün da um die Ecke und jetzt schalten sie langsam auf rot um. Es ist halt so eine Krux. Man hofft halt, dass es nicht passiert. Andererseits, um zu wissen, was da eigentlich passiert und warum die das machen, brauchen die halt noch mehr Daten. Also man ist zum Beispiel angehalten, Fotos zu machen von den Rückenflossen. Dann können die identifizieren, ganz klar. Man weiß noch immer nicht, man weiß ungefähr, wie viele es sind. Man weiß aber nicht, warum die es machen oder was die dazu antreibt. Um das mal wirklich rauszufinden oder vielleicht möglicherweise rauszufinden, müsstest du halt wahnsinnig viele Vorfälle haben mit Dokumentation, wie Leute das dokumentieren. Dann kannst du wahrscheinlich irgendwie eher damit umgehen. Aber im Moment tappen die alle im Dunkeln. Und auch die Begründung, da gibt es ja auch die waghalsigsten Sachen, also die Natur schlägt zurück oder so. Also was heißt waghalsig? Also vielleicht stimmt's ja sogar. Ich mag mir da kein Urteil zu bilden. Aber ich habe auch, da hat auch jemand, habe ich ein Zitat gesehen von einer Stiftung, Deutsche Stiftung Meeresschutz.
Ja.
Der hat gesagt, dass der ursprüngliche Auslöser, warum das mal passiert ist, wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das hat sich so
verselbstständigt.
Ja, das hat sich so verselbstständigt, genau. Mhm. Das hat er auch gesagt. Und die machen das einfach, weil sie es können und weil es ihnen auch wahrscheinlich Spaß macht. Und vielleicht ist es auch Training für die, so Koordinationstraining oder irgendein Spiel, ein soziales Spiel in der Population. Also die wissen es wirklich nicht. Und ich finde auch, am besten ist natürlich zu gucken, es gibt ja auch zwei Apps, diese GT Orca App, die ist ziemlich gut. Ich habe die mal beide runtergeladen und Orkinus. wo Meldungen irgendwie gemacht werden und man sich da angucken kann, wo sind die eigentlich gerade oder wo passiert eigentlich gerade was. Und klar, man sollte das wahrscheinlich damit umgehen wie mit einer Schwerwetterfront. Wenn die kommt, dann fährst du da auch nicht lang und wartest, bis die weg ist. Und ich glaube, wenn die Orcas kommen, also ich würde jetzt nicht lang fahren, wenn ich wüsste, die knabbern da gerade wieder die Ruderblätter ab, ne?
Das muss man ja auch sagen, man ist jetzt auch nicht das Seegebiet, wo unser eins jetzt ständig durch die Gegend fährt halt, ne? Ist das schon, ich glaube, ja, das ist eher für Langfahrtgeschichten. Klar, wenn du ins Mittelmeer rein willst und da außen rumfährst, kann das natürlich durchaus eine Rolle spielen irgendwie. Aber ich,
ja, gut, die ja. ganzen Atlantikfahrer, ne? Die jetzt ja. irgendwie losdüsen und da runter wollen. Also,
ja, natürlich.
Auf die Kanaren, um dann ARC zu machen, die müssen da alle lang. Das ist halt auch immer so ein, gibt es auch die Empfehlung, dass man, es gibt ja so eine Route nahe unter Land. Das funktioniert halt auch nur, wenn du moderate Bedingungen hast, weil wenn du da starke auflandige Winde hast, dann wird dir immer gesagt, fahr außerhalb des Continental Shelves, weil dann hast du da einen Seegang und dann diese Bilder kennt man ja auch, dass da in Portugal oder Spanien in welche Yachten an Land geschmissen werden. Also die stranden ja nicht, sondern die fliegen ja richtig ran.
Ja auch, ich kann mich Portugal erinnern, wo dann irgendwie, hat so ein Video, wo der einfach zu nah dran gekommen ist und dann plötzlich in diese Brandungswelle und dann ja, voll zerlegt natürlich. Ne? Klar, und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, den muss man im Hinterkopf haben, dass wenn du nah rankommst, genau wie du sagst, dann kommst du dann vielleicht sogar, naja, dann kommst du nicht nur mit einem gebrochenen Ruder davon, sondern kann sogar noch schlimmer werden.
Ja. Halt. Und ganz, also da fehlen mir dann die Worte, wenn man so in diesen, es gibt ja so Orca-Attack-Gruppen auf Facebook und sowas, wo die dann posten, jetzt machen sie sich alle so Beschläge für die Ruderblätter mit so, weiß ich nicht, meterlangen, ganz spitzen Dornen dran. Das sieht aus wie die ehemalige Staatsgrenze der DDR.
Im Ernst?
Ja, also
das,
ja,
da bin ich noch nicht drüber.
Ich habe schon ganz viele Bilder gesehen. Ach, und ja, das ist echt hart. Und dann denkst man so, man als Segler eigentlich naturverbunden ist und auch das Meer liebt und dann muss man eigentlich auch die Meeressäuger lieben. Also man muss da jetzt natürlich keine Heringe dranhängen, damit die was essen, aber ich finde jetzt, oder das finde ich irgendwie, ich verstehe ja, dass Leute irgendwie, klar, dass sie sich irgendwie schützen wollen oder sowas, ein bisschen Panik um ihre Boote haben und natürlich auch um ihr Leben, aber ob das jetzt der Weg ist, da mit solchen Sachen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist schon auch ein bisschen zweischneidig, also weil es ist ja nicht nur so, okay, das wird ein Stück vom Ruderblatt abgebissen, sondern es gab ja nun auch Untergänge, ne? Nicht, weil die Orcas jetzt die Schiffe gerammt haben. Ich glaube, das wäre dann eine nächste Eskalationsstufe, aber ist ja wohl nicht. Aber es ist, glaube ich, dann eher diese Untergänge. Ich habe jetzt von 4 verbrieften Fällen in den, ja, fast schon 4 Jahren. Jetzt ist ja jetzt auch nicht so, aber das hat dann ja, immer damit zu tun, dass das Ruder dann an dem, dass das komplett aus dem Rumpf dann reißt halt, ne? Und dadurch ein Leck entsteht und da dann, das hat eher mit der Bauweise der Yachten zu tun. Aber also wenn man jetzt, sag ich mal, vor einer Legerwallküste da in so einer Form angegriffen wird und Lebensgefahr besteht, dann, also dass diese Diskussion aufkommt, verstehe ich schon, dieses Abwägen. Aber das kann es nicht sein, nee. Also ich glaube, das tappen alle ja ein bisschen im Dunkeln, ne, mit diesem Thema.
Ja, man weiß ja nicht, ob das so weitergeht. Also ich meine, 2020 ging das los. Da weiß ich noch, hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ja, hast du das Video gesehen da von dem, und ich weiß nicht mehr, wer das waren so Segelinfluencer, die so, ja, die Orcas greifen uns an und so. Und da sah ich nur das Titelbild und dachte so, ja Gott, also die sind wahrscheinlich neben denen geschwommen. Das habe ich echt als so Scharlatanerie abgehalten. Ja, dachte so, na, das ist jetzt so krasses Clickbaiting. Nee,
so Schätzing-mäßig, ne?
Genau. Ja, genau. Und dann hörtest du die ersten Fälle. Und ich meine, wenn mir da einer erzählt, das geht 2024 so weiter. Ich meine, es ist jetzt, es würde mich jetzt nicht mehr überraschen, wenn man das jetzt immer
Weil,
hat.
Da habe ich auch was gelesen, dass jetzt inzwischen sogar, also die Wissenschaftler anfangen, diese Orca-Gruppen eben noch deutlicher zu differenzieren und die dann auch tatsächlich anders nennen. Und definitiv, wir haben ja nun viele Orca-Kontakte, auch, sag ich mal, Norwegen oder wo die Bilder herkommen, da passiert sowas halt nicht. Da taucht dann ein Orca neben einer Yacht auf und neben irgendwelchen Ankerliegern oder irgendwie, kann ich mich noch erinnern, von ein paar Monaten hat dann irgendwie so ein, war glaube ich auch ein Orca, hat eben sich irgendwie die Ankerkette geschnappt von einem Ankerlieger und ist dann mit dem Schiff durch den Hafen geschwommen und ne, hinterhergezogen und dann wieder weg. Aber das ist dann wahrscheinlich auch irgendein Spaß, aber es ist eben nicht so, dass bis auf diese, ich habe jetzt auch gelesen, 50 Tiere ist diese Gladys-Population und 15 von denen konnte man eben, wie du schon sagst, identifizieren mit den Rückenflossen, dass die tatsächlich in dieser Form auffällig sind und natürlich schon auch immer die Jungtiere, aber das scheint wirklich diese Gruppe zu sein und ja, dass man das, ja, weiß nicht, wie doll die miteinander kommunizieren, aber über ihre Verhaltensweisen ist ja auch, was ich habe ja so geile Videos gesehen, wie die so eine Robbe jagen. Hast du das schon mal gesehen, wenn die da irgendwo?
Ja, Wahnsinn, die schmeißen die durch die Luft.
Ja, aber oder auch, dann war irgendwo so eine Robbe auf so einer Eisscholle und dann sind sie da mit 5 Orcas drumherum und haben spezielle Wellen gemacht, damit die genau abbricht, wo die Robbe jetzt drauf sitzt. Also völlig ihre Jagdtechniken, die sich ja auch angeeignet haben für spezielle Gebiete, wo die eben unterwegs sind. Also das fand ich schon hammerhart. Also krass intelligente Tiere. Ja, was sie jetzt nun mit Seglern haben. Ja, vielleicht werden wir es noch irgendwann mal erfahren. Ne?
Aber wie gesagt, ich finde es ziemlich krass, dass es wirklich davon abhängt, wie oft das jetzt noch passiert, dass man eher der Sache auf die Spur kommt und das bedeutet ja, naja gut, möglichst viele Fälle. Und das will natürlich niemand, ja, klar.
Nee, natürlich, stimmt.
Wenn die jetzt irgendwann mal aufhören würden, dann würden sich die Wissenschaftler würden da in 10 Jahren noch setzen. Was war das denn jetzt? Also die waren einfach gut, seit Corona sind die so schlecht gelaunt da unten.
Was war das jetzt, genau?
Kommen wir mal zu den schöneren Sachen, oder? Und jetzt, das ist jetzt so ein Spruch, der kann dir so sexistisch ausgelegt werden, wenn ich jetzt sage, ich wollte damit sagen, Frauenteam gewinnt die Mädchen, aber wenn wir da gleich drüber sprechen, wirst du sehen, dass ich das oder hören, dass ich das genau nicht bin. Nee, fand ich super. Im Grunde haben ja zwei Frauen, First Ship Home war doch auch, war das die Marie?
Ja,
Tabali, genau.
Genau.
Und stimmt. Jetzt gewinnt das Frauenteam mit Maiden das Golden Globe Race. Finde ich cool.
Finde ich auch. Also krass, die Meldung, besonders wobei das hieß ja, ich komme auch immer durcheinander, das hieß jetzt Ocean Globe Race. Ne? Und
Ocean Globe Race,
genau,
ja.
Golden Globe war ja das Ding, was aber ja...
Ach ja, das war Kirsten
genau, Schiffer, was genau. Aber eben auch schon eine Frau, wobei ich sagen muss, das ist immer noch unübertroffen. Also da nonstop auf so einer alten Kiste um die Welt in, wie lange war die unterwegs? Auch 250 Tage oder liege ich jetzt komplett falsch? Und dann eben ohne eben Ausrüstung, wo du jetzt auf einen Tracker guckst und deine Wettersysteme siehst, sondern alles da irgendwie per Funk dann eben so geregelt, dass sie ihre Wetterinformationen bekommen. All das ist dann nochmal was anderes, als wenn du jetzt mit einer Crew von 12 Leuten in 4 Etappen um die Welt segelst. Trotzdem will ich das nicht schmälern. Ich fand diese Regatta, die ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen,
ja,
weil das, ne, auch so ein bisschen, ich fand es auch sportlich ein bisschen schwierig, weil die ja nun nach, ja, mit Vergütung wieder segeln, Handicap, also das erste Boot im Ziel ist eben nicht das erste auf der Liste. Aber naja, IRC, natürlich musst du auch erstmal rumkommen und es geht ja auch nicht nur, jetzt wer liegt vorne oder nicht, aber wenn da verschiedene Boote bei so einer langen Strecke gegeneinander fahren, verschieden schnelle, dann hast du natürlich, der eine hat viel Wind, der andere hat Flaute und du kannst es eigentlich nicht so richtig vergleichen. Aber nee, aber ohne Frage, da trotzdem, dass sie das gewonnen haben, diese Story von dieser Maiden finde ich auch völlig irre. Also was Tracy Edwards da damals von aufgezogen hat und apropos sexistisch, ich habe mich ja jetzt immer dann doch, also die ist ja quasi berühmt geworden, dass ich konnte jetzt auch dieses Foto, musste ich auch nochmal mit reinnehmen, weil die bei ihrem ersten Whitbread-finalen Zieleinlauf alle Mädels Badeanzug angezogen haben und das Foto ging halt um die Welt, ne? Und in dieser Männerwelt war das natürlich der Brüller überhaupt, aber eher auch aus dem Grund, weil die gesagt haben, vorher schon gab es ja dann wirklich krass sexistische Kommentare, das schaffen die Frauen nie, ne? Also das ist, und dann haben sie das ja, sehr, sehr gut absolviert damals. Und das war jetzt quasi ja so ein Remake. Und jetzt haben sie es ja nötig, irgendwie quasi Aufmerksamkeit zu kriegen oder über so eine Art, sondern einfach durch Leistung. Und das ist ohnehin immer meine Reden, dass sich der Segelsport auf dem Weg ohnehin befindet. Klar gibt's jetzt, wir haben ja auch in Deutschland hier Helga Cup, hat meine Frau ja auch mal mitgemacht oder sind tatsächlich dieses Jahr auch wieder mit dabei, was genau Frauen, die Idee war, welche, die sich nicht trauen, im Grunde auch zum Segeln zu bekommen. Also es ist nicht für die Spitzenseglerinnen, weil die fahren olympisch. Dieses Jahr wird es erstmalig olympisch genau 50-50 Männer und Frauen sein. Das war ja ein große Debatte auch im Vorfeld, werden die Disziplinen ausgewählt. Und man hat es also auf der Spitzenseglerebene, ist es eigentlich nichts Besonderes, wenn Frauen richtig gut segeln. Auch gibt es einen Frauen-America's Cup dieses Jahr erstmalig. Das sind alles schon coole Entwicklungen. Aber im Wettbewerb mit den Männern zu gewinnen, das zeigen die Mädels ja auf der Maiden eben, das ist schon eine coole Leistung.
Obwohl ich finde, dass irgendwie, da ist ja Segeln eine der wenigen Sportarten, also korrigiere mich, wo die Frauen und Männer zusammen betreiben, was ich ja zum Beispiel großartig finde. Also das gibt's ja sonst, wüsste ich es nicht. Also Fußball, warte mal, nee. Und selbst Tennis, Golf, also doch bei Tennis gibt es die Mixed. Gibt einen Mix, genau. Damals
aber Boris von Regeln und Steffi. Bestimmt, ne? Ja, genau.
Ja, klar. Mhm. Aber deshalb verwundert mich, dass ich meine, dass Frauen da schon krasse Leistungen zeigen, aber ich denke immer so, dieses überbordende Wahnsinn, die in Anführungsstrichen Mädels haben das gewonnen und sowas. und jetzt bin ich nämlich nicht der Sexist, sondern der Feminist eher, denke ich so, wenn das mal weg ist und wenn es nicht im Vordergrund steht, das haben Frauen gewonnen, Wahnsinn, sondern das hat irgendwie, keine Ahnung, Rosi ist Skipperin, dann ist es eigentlich alles gleich, aber es ist es halt nicht. Und das siehst du halt auch, das ist halt total männerdominiert. Und das fand ich auch zum Teil, also in Nicht-Segelmedien fand ich es zum Teil wahnsinnig grob bei dem Ocean Race, wie die Leute da über Rosi hergefallen sind, also Männer, auch Segler wohl.
Inwiefern? Oder
ich denke,
was willst du?
Ja, so, ach, die ist doch da nur Spaßfaktor und sowas und ein Blondchen für die Kamera. Echt? Ja. Das denke ich bis heute noch, dass die einen großen Anteil dafür hatte, also den größten Anteil, glaube ich, für die Stimmung da an Bord, weil ich finde, gerade da, wenn du so bei keine Hol Kim oder so oder bei den anderen unter Deck geguckt hast, die waren immer alle verbissen und so. Und das hatte manchmal das so einen Eindruck, als ob die da auf so einem Jugendherbergsausflug waren. Das war total cool. Und da muss man nur mal, ich meine, das Internet hat ja wohl jeder, auch vor allem, wenn man kommentiert im Internet, mach's mal Wikipedia auf, liest dir was durch über Rosi. Die hat da studiert. Also die hat Teammanagement, die ist ja irgendwie krass ausgebildet so im Sport und die hat so Teammanagement, ist ihre Spezialität. Und das, was sie da an guter Stimmung reingebracht hat,
ja.
Man sieht ja auch Boris selten so gelöst wie da. Der war ja auch immer, es war ja echt großartig. Aber dann auf der einen Seite ja das Blondchen da, die da irgendwie ganz hübsch aussieht und irgendwie ihre Beine in die Kamera hält. Nur aus Marketinggründen. Und dann hast du bei den Seglern dann immer so dieses, ja toll, dass die das alles mitmacht und so. Und dann denkst du, hey, ist das eine Story, die ist echt total krass. Also ich habe irgendwann von deren auf dem Insta-Profil, da musste die irgendwo nach, weiß nicht, wo sind die immer, Le Sable de Logne oder so, da in der Ecke. Da hat die ein Video gepostet, da steht die an einem Kreisverkehr und hält den Daumen raus und sagt so, ja, ich bin jetzt getrennt und es hat mich einer mitgenommen von Holland bis hier runter. Und der Hafen ist nur noch 2 Kilometer, weil jetzt suche ich noch einen, der mich dahin bringt. Da denke ich so, ist das dein Ernst, du bist echt dahin getrennt? Also das ist, finde ich, Wahnsinn. Also
und warum? Hat Boris sie nicht bezahlt? Oder
ich weiß es nicht. Aber das hat man ja, egal. Jetzt sind wir schon bei dem Thema. Ich habe diese wie heißt sie, Pip Herr, mit dem Geld, die ist ja auch echt, die finde ich auch großartig und hat mich auch total gefreut, dass sie diesen Sponsor-Deal gekriegt hat.
Pip Herr, genau. Mhm.
Aber da siehst du mal, dass die irgendwie jetzt diesen, ich wusste, dass die da aufgelaufen ist auf dem Weg nach Hause, nach diesem ja. Retour de la Base, weil die eingepennt ist oder so, ne? Mhm. Aber dass die eingeschlafen ist, weil sie durchgefahren ist, weil sie sich das Geld für einen Liegeplatz sparen wollte. Also das überstieg jetzt meine Vorstellung, muss man sagen. Das finde ich echt krass.
Ja, aber das ist tatsächlich auch eine andere Ebene. Ich meine, auch wenn du jetzt von Rosi sprichst oder so, das, ich finde immer, das ist ja gar nicht so eine Mann-Frau-Geschichte, sondern
nein.
Rosi ist natürlich dazugekommen und hat natürlich ist sie so eine, du sagst, klar hat sie Erfahrung, aber sie hat natürlich überhaupt nicht die taktische, seglerische Erfahrung, wie jetzt ein Boris oder die anderen Salzbuckel, die er sich da teilweise dazu geholt hat, Jan, Elias oder so, die hatten schon eine richtige ein Seglerleben in diesen Klassen halt, aber die bringt, genau wie du sagst, was ganz anderes dazu. Aber das ist ja genau das Problem. Die ist, oder beziehungsweise positiv in dem Fall, das hat Boris ja schlau gemacht, indem er sie sich quasi dazu geholt hat mit ihren ganzen Fähigkeiten, die man natürlich auf dem Video auch im Grunde sieht, dass sie bei, wenn es ballert, da eben noch gute Stimmung irgendwie machen, dass das ja total wichtig ist. Aber eben, die halt, das ist ja das Grundproblem. Frauen haben immer noch überwiegend weniger Erfahrung bei dieser Art des Profisegels. Und das ist im Grunde das, was aufgearbeitet wird. Und insofern gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum die schlechter sein sollen. Und jetzt ist ja nicht klar am Grinder hin oder her. Also ich kenne diesen Sebastian Simon, der ja auch da irgendwie die 11th Hour bekommen hat. Der hat ja bei Robert Stanek irgendwie mitgesegelt. Das ist ein ganz kleines, schmächtiges Kerlchen, der wahrscheinlich am Grinder auch keine große Figur macht, aber der hat natürlich große Erfahrungen in dem ganzen Bereich. Also das muss man miteinander da im Grunde kombinieren, was wer jetzt eigentlich eine Fähigkeit auf dem Boot hat. Und bei Frauen ist das ist ja das Grundproblem, weshalb sowas auch eine coole Story ist, dass dadurch immer mehr diesen Erfahrungshorizont bekommen und dadurch dann immer auf eine Augenhöhe kommen, wo es nachher dann einfach Leistung zählt. Und dann gibt's halt schlechte Segler und bessere halt.
Ich habe es nochmal rausgesucht, was Rosalind Kolper eigentlich, die hat einen Abschluss in wissenschaftlicher Psychologie mit Spezialisierung auf Sportpsychologie und Gruppendynamik. So. Und wenn da noch Fragen offen sind, warum man die an Bord holen sollte. Ja, ernsthaft.
Gruppendynamik.
Ja, das ist natürlich auch klar, so ein bei einer Vendée hast du keine Gruppendynamik, aber bei so einem Ocean Race, und ich fand das wirklich bemerkenswert, diese Stimmung da an Bord. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie du letztendlich abschneidest. Das ist in jedem, das weißt du von jedem Fußballteam, wenn die sich, da könntest du die besten Spieler der Welt zusammenpacken, so wie, weiß ich nicht, damals Paris Saint-Germain, und dann ist der Zirkus ist wieder in der Stadt, wenn die alle spielen, aber reißen tun die auch nichts. Und dann gibt es so Clubs wie jetzt Bayer Leverkusen, die verstehen sich wohl alle untereinander ganz gut. Und klar, es ist Gruppendynamik total wichtig. Auch das haben ja auch die Crew hier von der Maiden haben das ja auch gesagt, dass die irgendwie total gut klarkamen und sowas. Ich glaube, dass da sogar Frauen Vorteile haben, weil dieses Alpha-Tierchen und guck mal, was ich für Eier habe, das haben die halt oft nicht so.
Trotzdem also funktioniert das ja auch, und das wurde gerade über Rosi sprichst, ich fand ja auch ganz spannend, bei 11th Hour, die ja da gewonnen haben, da war ja so eine Italo-Amerikanerin, wie kann man das sagen? Also eine Italienerin, die im Grunde in USA lebt und die aber schon 49er Europameisterin oder Weltmeisterin, also auf höchstem Niveau olympisch auch gesegelt ist, und die hat halt diesen Frauenspot belegt bei Francesca Klapcic heißt sie, und die ist also, die hat genau das alles, wahrscheinlich wo Rosi vielleicht irgendwann nochmal hinkommt, weil die ist einfach ein bisschen älter, die hat schon, ich glaube, 2 Volvo Ocean Races gesegelt, also die Klapcic, und Ist jetzt auch die, ich habe jetzt ist sie wieder aufgetaucht, weil sie das internationale Hochseefrauenteam da von François Gabart da irgendwie zusammenstellt als Führungsfigur und die alle zusammensucht, weil die da, ich glaube, die fahren mit so einem 50-Fuß-Trimaran, sollen sie da die Männerszene aufmischen, auch finanziert von Eleven's Hour. Also die gibt es da, die sind einfach schon mal zwei Generationen vorher halt, oder eine Generation vielleicht vorher, die tatsächlich jetzt mit hochkommen und dann eben auch auf dem höchsten Niveau wie beim Ocean Race Leistung bringen. Und da würde ich sagen, klar, die hat wahrscheinlich auch psychologische Fähigkeiten, aber die ist auch einfach eine krass gute Seglerin. Und deshalb hat Eleven's Hour da mitgewonnen, weil so eine Seglerin sich da komplett einsetzen kann. Und klar, eben nicht, ich will das nicht wieder sagen, nicht nur gute Stimme, aber dieser Teil fehlt wahrscheinlich Rosalie noch, weil sie eben diesen Bereich aus dem seglerischen High-Performance-Bereich eben noch nicht so mitnimmt. Aber die ist ja eben auch noch deutlich jünger und die fangen jetzt an, quasi das zu erlernen. Und natürlich ist sie dann irgendwann mal richtig komplett aufgestellt dann mit. Also finde ich mega spannend, also diese ganze Entwicklung, die man überall sieht. Aber
Ich glaube dennoch, dass noch länger dauern wird, als es T-Online-E-Mail-Adressen gibt, dass wirklich mal irgendwann so ein Mensch gewinnt und da steht nur der Name und nicht Wahnsinn, eine Frau hat gewonnen im Segeln. Das würde ich mir irgendwann wünschen, genau. dann ist alles gut, also in der Beziehung.
Das kommt.
Wie komme ich jetzt von Frauen, von Frauen auf Bootsuche? Das gibt, heißt ja immer
die Überleitung.
Nur. Wahnsinn, oder?
Ja. Also ja, genau, da kommt ihr. Ich frag mich, was jetzt kommt. Jetzt kommt irgendwas. Ja,
meine Bootssuche. Und
aber die Überleitung war jetzt, da war ich jetzt
Frauen
noch gespannt.
Auf Boote, das hat mir mal Michael Schmidt gesagt, dass die Frauen immer die Boote aussuchen.
Ach, ja, gut. Ja, guck. Gute Überleitung.
Meine Bootssuche ist Hanse Schmidt. Ist ein einzig, ja, Hanse Schmidt, genau. Oder jetzt Y. Schmidt, ja. Ne?
Stimmt, der aber auch letztens Yachts, wieder genau. Drachen hier auf der Alster gesegelt ist. Also der ist immer noch
im ich habe, also meine Bootssuche ist ernüchternd. Ich habe jetzt nach Neubooten geguckt. Ne? Und ich habe ja so 30 Fuß, 32, also lieber, wenn mir ein bisschen unter 30, aber ich habe gedacht, kurz, weil ich schon wusste, so, naja, kommt 30, 32 Fuß, vielleicht ginge noch oder so. Bei diesen ganzen Werften, die man jetzt zum Beispiel zuerst angibt, weiß ich nicht, so irgendwas, X-Yachts fängt bei 40 Fuß an, Dela bei 34 Fuß, Halber Grassi bei 34 Fuß, selbst Bavaria mittlerweile 34 Fuß, Elan 35 Fuß, die fangen alle erst bei diesen Größen an und da brauchst du nach neuen Booten gar nicht zu gucken, weil in meiner Größe, die ich haben will, gibt's das gar nicht. Und ich suche ja jetzt kein Sportgerät, also kein Spaß, keine Rennziege oder sowas, obwohl ich es auch toll fänden würde, aber ich suche hier eher was zum Familiensegeln. Und wenn es dann schnell vorangeht, finde ich auch super natürlich. Ich jetzt eine J70 oder eine X79 würde ich mir jetzt, oder die gibt es ja auch nicht mehr neu, wäre es natürlich nicht das Boot mit Hund und Kind irgendwie unterwegs zu sein als Ehepaar. Mm. So, dann habe ich bei diesen Großwerften, also bei diesen, ne, diesen üblichen Verdächtigen, habe ich ein einziges Boot gefunden mit 30 Fuß. Wäre jetzt auch nicht so meine Marke, obwohl die unbestritten wahrscheinlich gute Boote bauen, aber Beneteau Oceanis 30. Das wäre so von der Anforderung eigentlich, also war mir gleich klar, ich werde jetzt keine Beneteau Oceanis wahrscheinlich kaufen, aber ich gucke sie mir mal an. Ist halt so ein richtiger Tourer, gibt's auch, das finde ich auch super, als reines Elektroboot, was ich ja total mag, weil ich das ja seit Jahren schon mache. Aber 30 Fuß und zwei Steuerräder. Da habe ich dann die Seite wieder zugemacht, oh, wo ich denke so, Leute, ernsthaft, also kriegt da vielleicht noch ein drittes mit drauf oder so?
Vorne noch.
Also ich hätte jetzt bei 30 Fuß per se erstmal eine Pinne vermutet. Mm. Nee, zwei Steuerräder. So, damit du dann da drauf bist und ich hoffe jetzt, das hört niemand zu, der eine Beneteau Oceanis 30 fährt. Also herzlichen Glückwunsch schon im Boot, aber das wäre echt nicht meins. Also so... Ich muss nicht das so dieses, das ist wie weiß ich nicht, wie so eine Tapete, eine Fototapete, die dann so ein Königssaal da hinzaubert ins weißt du, so, nein, das ist ein 30-Fuß-Boot, weißt du, warum brauche ich die? Also, muss ja jetzt nicht rüberlaufen, weißt du, so breit ist das Heck jetzt auch nicht.
Aber ist cool, dann kann Sohnemann in Lee steuern oder immer.
Genau, der steuert das Gefühl haben, dass er steuert. Oder so. Dann fahren wir, dann haben wir einen Cut.
Genau.
Das ist mein, das ist so cool. Mit Backbord und Steuerbord war immer mein Lieblingsspruch. Als ich damals nicht alleine auf Digger unterwegs war, habe ich immer gesagt, vorm Hafen, du, wenn du auf dem Vorschiff bist, dreh dich mal um und frag mal, wo ist nochmal Louvre? Und dann, wenn da einer steht und die Leine annehmen will. Und das haben wir immer so gemacht. Dann ich stand hinten an der Pinne, dann kam von vorne, sag mal, wo ist nochmal Louvre? Mhm. Und ich so, oh, merkt ihr das nochmal? Es ist rechts, immer rechts. Und die Blicke von den Leuten waren immer sehr schön.
Das glaube ich.
Na, zurück zum Boot. Dann habe ich eine gefunden, die Werft mag ich, die Boote mag ich total, das Sirius. Mhm. Die haben tatsächlich eine 31, aber da bin ich zu sehr Ästhet. Ich mag ja diese Dexalong-Yachten, also die 35 würde ich sofort nehmen, die wären mir aber zu groß und die 31er ist mir so optisch, da ist mir zu viel Dexalong drauf. Das ist so ein bisschen, das sieht so nutzfahrzeugmäßig aus. So, und dann kommst du natürlich auf so Boote, die ich alle total geil finde. Also zum Beispiel ich mag ja so neuere Formen ganz gerne. Also zum Beispiel die beiden Sunbeams 32.1 und 28.1, die finde ich total super. Also die polarisieren ja, diese Nasen und sowas, die Leute regen sich ja teilweise auf. Manche lieben sie, ich liebe diese Boote, aber das ist halt in Loft und also der Kleine brauchte schon ein Zimmer und da gibt es halt kein Zimmer. Und dann haben die noch was ich bei den anderen Booten, die ich sofort nehmen würde, zum Beispiel Django 89, finde ich schon seit Jahren, finde ich diese Mareot Djangos super geil. Auch, auch vom Innendesign und so, die sind echt total cool. Oder fast noch besser sind kennst du diese RM?
Ja, ja.
Diese Sperrholz-Epoxy. Oh,
herrlich.
Traumhaft. Schick. RM 98.
Ja.
Aber und jetzt bin ich echt, wenn ich jetzt Kunde wäre auf dem Messestand, würde ich sagen, ey, also als Verkäufer würde ich sagen, oh, kann er sich einfach mal verpieseln, der nervt so derbe. Die haben alle ein offenes Heck. Und mit einem Hund, der zur Hälfte Terrier ist, zur anderen Hälfte Windhund und einem Kind, was 4 ist, will ich einfach kein komplett offenes Heck haben. Jetzt kann man sagen, ja, mach doch ein Netz drum. Aber wenn man jetzt so ein schönes Boot mit Netz verhängen, das, nee. Also, ich befürchte, Neuboote.
Musst du selbst bauen.
Ja, bei Knierim könnte ich mir was bauen lassen.
Das ist bestimmt.
Wenn ich dann sage 30 Fuß, sagen die, ja, machen wir, aber oh, du, wir haben jetzt, müssen ja erst noch die 200er bauen und die 375er und so. So, also das wird dann auch nichts. Das heißt, ich glaube, ein neues Boot würde ich nicht finden. Ich habe mal richtig an einem Tag, wo ich noch Zeit hatte, im Moment habe ich gar keine Zeit wegen einem privaten Projekt, was noch geheim ist, was wir jetzt in Kürze vor der Brust haben, alle Mann, habe ich dann jetzt erstmal keine Zeit mehr so richtig reinzugehen, aber dann jetzt musst du mal weitersuchen für dich.
Ja.
Aber also es geht ja jetzt nicht um mein Boot, es ist ja nur praktisch, ich suche jetzt gar nichts, eigentlich wirklich, also ich werde dann einfach mal was suchen, aber jetzt akut nicht, aber das war immer so eine Spielerei, was würde man sich eigentlich kaufen? Ich würde, glaube ich, kein neues Boot finden. Also vielleicht hat ja einer noch einen Tipp, gerne, gucke ich mir an. Aber so, weil wenn ich jetzt irgendwie sage, ich nehme jetzt irgendwie, wir haben ja gesagt, unbegrenztes Budget, so und so viel Geld in die Hand. Und die kosten ja auch mittlerweile alle, also ne, so richtig Geld. Da muss es aber auch passen. Und ich würde nichts passend finden. Also in der Größe, also unter 34 Fuß, brauchst du gar nicht gucken. Wir sind am Ende fast, würde ich sagen, weil wir haben, glaube ich, darüber gesprochen und es beginnt ja diese, also das kommentieren wir, glaube ich, noch gar nicht, weil die geht ja erst los, die Transakt, wie heißt die eigentlich?
Kick, ja, Zick? Zitz. Genau, Zitze. Ja, CIC.
Genau. Mit den, die Imokas fahren nach New York, ne?
Genau, am nächsten Wochenende geht das los. Erste große.
Ist das jetzt am Wochenende oder jetzt?
Ja, stimmt. Ja. Morgen ist noch Pressekonferenz. Boris erzählt noch mal ein bisschen was zum Stand. Und da geht's jetzt los. Also, ich glaube, sind 33 Boote. Bei der Vonage Globe sollen ja dann 40 nachher starten. Also nicht alle dabei. Einige, die verholen sich sogar darüber nicht im Race-Modus nach New York und fahren dann, also es gibt auch noch zwei, dann die Rückregatta, die wird auch gezählt, zumindest in diesen Wettbewerben, in den Vorbereitungswettbewerben und Saisonbewerbung. Und da wird sich auf jeden Fall jetzt schon mal zeigen, wir waren ja eben bei den America's Cuppern und wie sehen die aus? Das Gleiche findet ja fast parallel eben auch bei den Imokas statt, wir neue Boote, eine mit, ich sag Plattbug, du sagst richtigerweise Scobook, und die anderen ein bisschen weniger. Also das ist mega spannend, weil alle in dem Winter jetzt in der Werft waren, die zumindest die großen Projekte, die ambitionierten Projekte und ihre Boote da um und ausgebaut, neue Sitze, neue teilweise Betten, dass sie da nicht so im Boot rumfliegen, aber eben auch teilweise neue Foils, die dann die Leistung verändern. Ja, und jetzt wird sich zeigen, wer denn da gute Arbeit gemacht hat und gerade auf dem ersten Atlantik-Turn.
Spannend. Aber ist das denn eigentlich, das habe ich mich gefragt, repräsentativ für die Vendée? Ja, eigentlich nicht wegen dem Windkurs. Ne? Du bist ja eigentlich, genau. Die fahren ja praktisch am Winter hoch. Ne?
Ja, was auch immer nachher kommt, aber hast du vielleicht, also der Wind ist das eine, das andere ist eben die Wellen. Und die ist tatsächlich natürlich im Atlantik anders als da unten im Southern Ocean, weil da einfach ein Stück Land dann immer noch mal dazwischen ist oder ein Kontinent und unterm Southern Ocean ist das, haben die Wellen halt freie Bahn, das kriegst du halt nirgendwo hin. Das heißt, die Boote, die hier auf dem Atlantik dann funktionieren, bei etwas kürzerer Welle und kleinerer Welle, die müssen nicht unbedingt da unten auch im Southern Ocean, wenn die da und Kap Horn und Kapstadt irgendwie entlang fahren, ballern, so muss man ja sagen. Heißt das nicht, dass die da auch funktionieren?
Genau, deshalb war ja auch dieser Etappensieg von Sea Explorer beim Volvo, beim The Ocean Race war ja genau. Auch praktisch schon ein Signal, weil alle gesagt haben, okay, das ist genau dieser Kurs, auf den es ankommt bei der Vendée.
Ja, das war gut. Wobei man immer noch sagen muss, okay, Ocean Race, da waren 5 Boote. Die Top-Boote, die jetzt noch dazugekommen, die waren da nicht dabei. Klar, Eleven's Hour, hatten wir eben schon drüber gesprochen, die da gewonnen haben. Die sind sicherlich, gehören dazu noch auch Holcim, wo jetzt Boris Navigator Nicolas Louvain ja mitsegelt, das sind schon gute Boote, aber es gibt eben nochmal Neubauten, die danach gekommen sind von den Top-Favoriten, das sind ja auch 4-5 Boote. Also da muss man erstmal gucken, ob das gegen die dann auch funktioniert und da sind viele große, viele wichtige Fragen und ich finde es mega spannend, was nachher bei rauskommt.
Ja, und deshalb machen wir nächste Woche eine Sonderfolge, oder?
Ja, genau. Da können wir schon über den Start sprechen und wo die gerade liegen, sehr geil.
So, weiß ich nicht, Mitte der Woche, wenn schon was passiert ist.
Genau.
Und dann haben wir ja danach wieder die Woche, da können wir über den Rest sprechen.
Genau.
Carsten, dann segelst du wieder Contender am Wochenende, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich werde mal gucken, hoffentlich ist das Wetter ein bisschen besser. Wie gesagt, in 14 Tagen kommt dann die erste Regatta. Jetzt wollte ich auch noch mal ein paar Wenden üben, dass ich nicht wieder neunmal kenter, wie beim letzten Mal am Dümmersee. Aber ja, ich werde es nochmal probieren.
Ich gucke mal, ob ich vielleicht dieses Wochenende schaffe, meine liebe Gisela an die Schlei zu fahren.
Ja,
ich brauche erstmal einen Trailer. Wenn jemand einen Trailer hat, sagen.
Das fehlt mir übrigens auch noch. Ich bin immer noch, ich habe ein Boot gekauft, Contender nun wieder. Oder wir können einen zusammen, einen Doppeltrailer, wo Gisela und der Contender, bringt auch nichts. Ne? Aber der fehlt mir immer noch.
Ja. Also den packe ich in den Schapp, dein Contender. Kannst du oben kann ich als Ganzversending nehmen fürs Cockpit.
Aber ist echt ein Riesenproblem. Ich bin seit Wochen auf eBay und hin und her. Irgendwie so ich habe einen Slipwagen und der muss dann nur irgendwie draufgezogen werden. Also irre. Naja, muss ich jetzt auch die Tage nochmal recherchieren.
Ich habe letztes Jahr ein Schnäppchen gemacht in Berlin für 1.500 Euro einen Trailer gekauft, der echt super war für einen 20er-Jahren-Kreuzer. Ich total glücklich und dann habe ich aber erst gemerkt, ich habe mich echt mit dem Gewicht verschätzt und jetzt brauche ich irgendwie, ich habe heute nochmal gefragt, was brauche ich denn? Sagte er, ja, 2,5er brauchst du dann.
Aber dann hast du quasi einen über, den Contender könnte ich dir da mitziehen.
Wie lang ist denn der Contender?
Ich habe jetzt irgendwie 4,88 Meter ja. im Kopf, das kommt mir immer so super. Klein vor.
Auf einem ja. Trailer für eine... Für 8,23 Meter.
Ja, 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 okay, müssen wir mal gucken.
Guck mal, ob mein Sohn noch was in der Spielzeugkiste hat.
Ja, herrlich.
Carsten, bis nächste Woche.
Jo, mach's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.